Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. KIs, künstliche Intelligenzen, kennen uns natürlich auch. ChatGPT zum Beispiel weiß Bescheid und beschreibt uns hier, Zitat, als Kultursendung des Deutschlandfunks, die sich mit aktuellen Ereignissen, Debatten und Entwicklungen in Deutschland und weltweit beschäftigt. Zitat Ende, wenn man es bei ChatGPT eingibt. Genau so kann ich da als Mensch nur sagen, genau so. Auf ChatGPT ist offenbar Verlass, zumindest in diesem Fall. Aber was ist mit der neuen KI-Anwendung aus China, die gerade allen den Rang abläuft? Wir fragen nach DeepSeek in dieser Sendung. Außerdem gehen wir nach New York, ins MoMA, und besuchen eine Ausstellung, die dem neuen Präsidenten nicht gefallen dürfte. Dann wollen wir wissen, ob Lückenbebauung in den Städten den Wohnmangel beheben könnte. Wir fragen, bekommt der Louvre endlich die Sanierung, die er laut der Direktorin unbedingt braucht? Der Präsident war heute da und kam nicht ganz mit leeren Händen. Wir waren dabei. Und ein kleines Stadttheater in Deutschland streitet sich seit Jahren mit einem Schauspieler aus verschiedenen Gründen. Aber eine Rolle könnte spielen, dass er sich gewerkschaftlich engagiert hat. Künstliche Intelligenz erobert gerade die digitale Suche nach Informationen und tut noch so viel mehr. ChatGPT zum Beispiel ist eine der Anwendungen aus den USA, die bisher den Markt dominierte. Aber wie so oft kommt auch diesmal eine neue Anwendung aus China. Eine Anwendung, die in kürzester Zeit den Markt aufrollt und nun sogar drauf und dran ist, die amerikanischen Anwendungen und KI-Modelle zu überholen. Sie ist schlanker, effektiver, brauchte deutlich weniger Investitionen, um zu funktionieren. DeepSeek heißt sie. Wir haben schon über sie gesprochen im Programm und wollen jetzt mehr wissen von der Tech-Journalistin Eva Wolfange. Woher kommt der Erfolg von DeepSeek?
Also das Beeindruckende ist schon dieser plötzliche kometenhafte Aufstieg sozusagen und die Effizienz, die das Modell hat. Also es ist tatsächlich wohl so, und man muss natürlich sagen, dass die Zahlen aus China kommen und man die nicht überprüfen kann. Und das ist natürlich auch politisch, kommt es China durchaus gelegen, da jetzt gerade mit einem angeblich sehr günstigen und effizienten Modell reinzukommen, wo Donald Trump diese Milliardeninvestitionen in KI angekündigt hat. Aber tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie DeepSeek funktioniert, ist es plausibel, dass es durchaus ressourcenschonender ist und effizienter ist als die amerikanische Konkurrenz.
Und was macht DeepSeek so effizient? Was ist es?
Also bisher ist es ja so, wenn man mit KI-Modellen, mit Chatbots interagiert, dass die jedes Mal, wenn man eine Frage stellt oder genau genommen bei jedem Wort, was die produzieren, die gesamte bisherige Konversation nochmal durchgehend analysieren. Das heißt, für jedes Wort, was produziert wird, muss nochmal die gesamte bisherige, also alle Fragen antworten, die in diesem einen Chat drin sind, durchgegangen werden. Und das hat DeepSeek abgekürzt. Also die haben auf eine bestimmte Art und Weise, und das ist technisch sehr kompliziert, aber die haben auf eine bestimmte Art und Weise die bisherigen Analysen erhalten, nur so eine Art Essenz gespeichert und müssen dann eben nicht mehr alles durchgehen. Und das macht es natürlich viel effizienter.
Aber sind damit KI-Modelle nicht auch, wenn sie dann so schmaler werden, effizienter werden, nicht auch ungenauer?
Das war bisher, ich würde fast sagen, das Narrativ der US-Konzerne. Also bisher galt ja so die Idee, umso größer, umso besser, je mehr Trainingsdaten, je mehr Parameter, je mehr Tiefe diese Netze haben, umso besser sind die Antworten. Und es wurde jetzt schon seit einer ganzen Zeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Frage gestellt, die gesagt haben, wir sehen so ein bisschen wie so ein Plateau, wenn man die klassische Architektur verwendet. Und es wurde schon öfter gesagt, man braucht neue Ansätze. Und das scheint so, als wenn dieser neue Ansatz aus China jetzt zumindest in die richtige Richtung geht, weil tatsächlich, also ich habe jetzt heute und gestern sehr viel rumprobiert mit DeepSeek, mir scheint es ist durchaus auf dem Niveau von ChatGPT.
Welche Fragen haben Sie DeepSeek gestellt?
Ach, natürlich ist das Spannendste, weil es ja aus China kommt, zu schauen, wie es mit Zensur umgeht. Ich habe von der ganzen Zeit schon mal recherchiert über chinesische KI oder speziell generative KI, Sprachmodelle in China, weil das natürlich eine Herausforderung ist, die Zensur umzusetzen. Und es ist so, dass die Anbieter dort ganz, ganz strenge Auflagen haben. Die müssen wirklich verhindern, dass diese Modelle irgendwas Verbotenes sagen, also irgendeine Kritik an der Regierung, über Aufstände sprechen, allen voran natürlich der Platz des Himmlischen Friedens und das Massaker da 1989 sind Dinge, über die man nicht sprechen darf. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie das eigentlich gehen soll, weil es ja auch so ist, dass man eben die Ausgaben von so einem KI-Modell eigentlich nicht vorhersagen kann. Wir haben das ja auch gesehen bei ChatGPT. Auch da wurden immer wieder Dinge geantwortet oder ChatGPT hat Dinge geantwortet, die es eigentlich nicht hätte sagen oder schreiben dürfen. Also wenn man an Hate Speech denkt, an Rassismus und so weiter. Also es ist total schwierig, diese Modelle in Anführungszeichen zu erziehen, sodass solche Dinge nicht vorkommen. Und deswegen, natürlich habe ich fast nur solche Sachen DeepSeek gefragt. Also zum Beispiel, was ist denn passiert auf dem Platz des Himmlischen Friedens? Und da kommt in aller Regel die Antwort, dazu kann ich nichts sagen.
Also so eine ganz neutrale Antwort, nicht etwa begründet, warum DeepSeek dazu nichts sagen kann oder soll oder darf.
Ja, das Interessante ist, dass man ja diesem Modell beim Denken zuschauen kann. Und das ist was Neues, was auch ChatGPT seit einer Zeit hat. Also diese sogenannten Reasoning-Modelle, die quasi während sie die Antwort produzieren, ihren Denkprozess, in Anführungszeichen, wiedergeben. Und da kann man tatsächlich DeepSeek zuschauen, wie es so abwägt und sagt einerseits, jetzt hat die Userin gefragt, was da passiert ist, ich darf darüber nicht reden, das ist ein sensibles Thema. DeepSeek behauptet, viele Länder haben da Restriktionen. Gleichzeitig muss ich aber ehrlich sein und will die auch, Userin auch nicht vor den Kopf stoßen. Also so sinngemäß, ne? Wie kann ich das jetzt lösen? Und dann interessanterweise diskutiert das so ein bisschen vor sich hin und dann verschwindet in aller Regel die gesamte Konversation plötzlich von meinem Bildschirm und dann kommt eben diese Antwort, dazu kann ich nichts sagen. Lasst uns doch über was anderes reden, Mathe oder Programmieren oder so. Also man sieht, die Information ist vorhanden. In den Trainingsdaten, klar, das sind eben vermutlich ähnliche Trainingsdaten, wie ChatGPT sie auch hat. Ist auf der gleichen Basis entstanden. Also die Information ist da, aber es wurde eben dem Modell quasi abtrainiert oder aberzogen, darüber zu sprechen.
Das heißt, man kann eine KI zensieren?
Mit gewissen Grenzen ja. Also man sieht es ja auch bei ChatGPT, dass immer wieder Menschen Umwege finden, sogenannte Jailbreaks, also die dazu führen, dass die Modelle eben doch Dinge äußern, die sie sich äußern sollen. Also Anleitungen zum Bombenbau ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Beispiel, was ich immer wieder sehe von Hackerinnen und Hackern, die oder sogenannten Prompt Engineers, die eben das schaffen, dass auch ChatGPT solche Sachen ausspuckt oder andere Modelle. Also man kann eben eine KI nicht komplett zensieren, aber ich muss schon sagen, die Unternehmen werden immer besser darin und diese Maßnahmen, diese Erziehungsmaßnahmen werden immer effizienter, sodass es schwierig ist, ja, solche Dinge rauszukitzeln, die sie eigentlich nicht sagen sollen.
Zensur betrifft natürlich auch das Kulturleben in China und zwar ganz heftig. Dennoch sind KI-Modelle, ganz allgemein gesprochen, jetzt nicht nur DeepSeek, sondern natürlich auch ChatGPT oder auch andere KI-Anbieter, tatsächlich ja auch ein Tummelbecken für kreativen Ausdruck. Da gibt es ja auch schon eigene Kunstformen, mit KI umzugehen. Was könnte DeepSeek da bieten?
Also lustigerweise habe ich beobachtet, dass DeepSeek tatsächlich diese Kultur übernimmt von Menschen in der Diktatur. Also ich weiß es auch von Menschen in China, dass die über verbotene Dinge natürlich trotzdem sprechen. Die denken sich dann eben Bilder aus, andere Wörter, also erzählen die Geschichten eben so, dass alle wissen, worum es geht, ohne verbotene Dinge zu sagen. Und das macht DeepSeek auch. Also ich habe dann irgendwann, nachdem es immer gesagt hat, es darf eben nicht reden über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, habe ich immer gefragt, kannst du nicht vielleicht mir eine fiktive Geschichte erzählen über einen, also ich habe immer diesen Mann, der vor dem Panzer steht, genommen, weil der steht ja tatsächlich in China schon für die ganze Geschichte, ne? Dieser Unknown Rebel wird er auch genannt, also der unbekannte Rebell oder der Tankman, der Mann vor dem Panzer. Und dann hat tatsächlich DeepSeek mir eine ganze super kreative Geschichte erzählt über den Schattensänger. Und da kommt auch drin, statt eines Mannes und eines Panzers zeigten sie einen Felsen aus Licht, der einen Drachen aus Dunkelheit besänftigte. Und solche Sachen hat dann das Ganze die Stadt der stummen Stimmen genannt. Und am Ende endet eben diese Geschichte damit, dass alle eben diese Geschichte weitererzählen. Und DeepSeek hat geschrieben, solange die Kultur atmet, kann keine Macht der Welt die Erinnerung ersticken. Und ja, also sieht man eben, dass es doch irgendwie ganz, ganz deutlich auch die Kritik am Regime irgendwie vorhanden ist in den Trainingsdaten, aber eben auf eine Art und Weise, wie auch dieses Regime und die Zensur da nichts Handfestes rausziehen kann.
Man muss es rauskitzeln und dann bekommt man zumindest Metaphern, höre ich so aus ihren Worten. Aber es gibt noch etwas anderes, woran man denkt, wenn es um Software aus China geht. Also bei TikTok erleben wir ja die Debatte schon seit einiger Zeit, inwieweit eine App, die so stark mit der chinesischen Regierung, mit dem chinesischen Staat verbunden ist, wir erleben es ja auch in den USA, wo ja eine Verbotsdebatte geführt wird, inwieweit man dort tatsächlich als Nutzer aus dem Westen seine Daten einem Regime übergibt. Könnte diese Gefahr bei DeepSeek auch bestehen?
Ja, also das auf jeden Fall. Das ist bestimmt auch ein Interesse dabei. Ich meine, das ist aber das Gleiche, ne, wie bei ChatGPT auch und den US-Konzernen. Das ist natürlich, es geht allen darum, die Daten einzusammeln und daraus in irgendeiner Form Profit zu schlagen. Und klar, in China vermutlich noch mehr auch darum, die Daten für Überwachung zu nutzen. Also ich vermute, dass die Konversation, die dort geführt wird, insbesondere auch innerhalb von China durchaus überwacht und ausgewertet werden. Also da muss man natürlich aufpassen und man muss sich klar machen, wenn man mit so einem Modell interagiert, vor allem wenn man eben die Browser-Version benutzt oder die App, dann sind die Daten, die werden natürlich und zwar alle eins zu eins direkt an das Unternehmen geschickt und vermutlich hat dann auch, haben auch die Behörden in China Einblick. Allerdings kann man DeepSeek ja auch lokal betreiben auf dem eigenen Rechner. Und damit kann man sich quasi komplett unabhängig machen davon, zumindest davon, dass Daten nach China gehen. Und das ist schon auch nochmal eine interessante Variante, die, glaube ich, dadurch vielleicht auch nochmal wachsen könnte. Also, dass Menschen sich ihre eigenen Modelle auf ihrem eigenen Rechner offline hosten.
Und damit auch vielleicht wieder auch politische Themen ansprechen können, die eben nicht rückgekoppelt werden mit China.
Die werden nicht rückgekoppelt. Allerdings haben jetzt erste Userinnen, die das versucht haben, schon gesagt, dass auch die lokale Variante diese Restriktionen drin hat. Es ist auch der lokalen Variante schwer, kritische Töne zu entlocken. Und das ist, glaube ich, schon was wir uns auch klar machen müssen oder was jetzt nochmal so richtig klar wird mit China und dem Chatbot von da, dass jede Diskussion mit Chatbots natürlich ja, Verzerrungen hat. Ne? Also die Perspektive auf die Welt ist eingebettet und eingepflanzt in diese Chatbots. Und das muss man sich, glaube ich, als Nutzerin und Nutzer schon klar machen, dass das der Fall ist und dass man nie neutrale Informationen bekommt, was natürlich sowieso am Ende die Frage ist, was überhaupt neutrale Informationen sind. Aber ich glaube, das wird jetzt nochmal deutlich und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir uns das nochmal so klar machen.
Eva Wolfangel, Tech-Journalistin über DeepSeek, die KI aus China, die gerade ziemlich Furore macht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne, schönen Abend.
Fazit, die Kultur vom Tage. So, und wir gehen jetzt in das Land, wo ja künstliche Intelligenz sehr früh schon auch technisch sehr erfolgreich war und das eigentlich auch noch bis vor ein paar Wochen zumindest diesen Markt dominiert hat, eben wie schon erwähnt mit ChatGPT und anderen Anwendungen, nämlich die USA, gehen nach New York ans MoMA, ans Museum of Modern Art. Und dort hat jetzt eine Ausstellung eröffnet, die ja durchaus sehr viel politischer ist, als man vielleicht glauben möchte. Es geht zwar zunächst erstmal um Design, um klassisches Design in den letzten 100 Jahren. Design, das eben aber auch vieles verändert hat, gesellschaftlich, sozial, politisch verändert hat. Mit auch sehr ikonischen Dingen, die unter anderem für New York City, aber auch für andere Regionen sehr wichtig sind. Und darüber wollen wir reden. Eine Ausstellung, die ja auch schon viel in den ersten Tagen seit der Eröffnung schon einiges an Erfolgen vorzuweisen hat. Und ich freue mich sehr, mit einer der Kuratorinnen reden zu können, mit Maya Ellackmann. Schönen guten Abend oder besser guten Tag nach New York.
Hallo, guten Tag.
Im sehr kalten New York, im sehr, sehr kalten New York. Und trotzdem hört man, Menschen lassen sich nicht abschrecken, oder? Und rennen ihnen die Bude ein seit ein paar Tagen.
Ja, absolut. Also bis jetzt ist die Laufkundschaft sehr groß und Leute haben auch extrem Freude. Die Ausstellung heißt Turning Points in Design und der Haupttitel ist Pirouette. Und es ist eine Ausstellung mit ungefähr 81 Objekten und die Objekte, die wir dort zeigen, sind von Mitte 20. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Und wir haben ein paar sehr ikonische Objekte, wie zum Beispiel Milton Glasers I Heart New York, erste Zeichnung. Und das ist eine Zeichnung, die er gemacht hat in einer Taxifahrt in New York, in einer Yellow Cab, wie sich das hier nennt, auf einem Kuvert. Und das war ein Moment für New York, wo viel schief lief. Und als er diese Zeichnung, dieser Moment, wo New York wieder Liebe brauchte, kam eigentlich von ihm.
Wann war das? In welchem Jahr? Also I Love New York, so kennt man es ja noch ein bisschen besser. Das I, also das I, das große I im Deutschen, das rote Herz und New York, also NY, womit ja auch viel Marketing überschrieben ist. Und da gibt es ja viele Shops auch in Manhattan, wo man entsprechende Objekte kaufen kann, ne, bis heute.
Genau. Und das war 1976, die Zeichnung, die wir haben. Und dann haben wir auch unterschiedliche Ausdrücke und Tests und Entwürfe von diesem Prozess, bis es dann schlussendlich zu dem ikonischen I mit einem großen I in Schwarz, das Herz in Rot und dann NY, New York.
Warum ist zum Beispiel so etwas? Nehmen wir das mal raus. Das ist natürlich ganz wunderbar passend zu MoMA in New York. Warum geht so etwas um die Welt?
wieso geht so etwas um die Welt? Ich glaube, es ist etwas, das verständlich ist schlussendlich. Und das ist eins der großen Vorteile im Design, dass man Design versteht. Das sind oft auch Alltagsobjekte oder Zeichnungen, Illustrationen, die uns helfen, die Welt zu verstehen und auch selber in unserer Welt im Alltag von Punkt A nach B zu kommen und Sachen zu kommunizieren auch. Ein Beispiel, was wir haben, sind die Emojis. Und die Emojis gibt es schon relativ lange. Und das war auch ein Anfang von der Digitalisierung, wie wir mit Handys kommunizieren, was sind gewisse Shortcuts, die man nehmen kann. Und was mal anfing, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, weil momentan sind Zahlen recht das große Thema bei mir, aber ich glaube, es fing mal an mit ungefähr 170 Emojis. Und jetzt, letzte Woche, sind wir, glaube ich, bei 3000 Emojis, die jetzt neu erfunden sind und die im Alltag verwendet werden.
Und die haben ja unsere Kommunikation, glaube ich, auch fundamental verändert, so wie Sie es auch schon angedeutet haben, dass man sich mit Zeichen ausdrückt, dann aber vielleicht Dinge auch vereinfacht, sich einigt. Also der Smiley ist natürlich das am meisten verbreitete, aber auch andere Emojis mit diversen Herzen, da kann man ja auch ein bisschen abstufen, ne, in der Kommunikation, ob man nun das Emoji mit dem Kussherz nimmt oder das mit den beiden Herzen auf den Augen oder das mit den Herzen um den Kopf herum. Genau. Da kann man Dinge schon sehr genau ausdrücken, mit solchen recht simplen Objekten, oder?
Ja, ganz genau, ja.
Was zeigen Sie noch?
Wir haben uns entschieden, dass wir dieses Mal nicht feste Gruppierungen haben, sondern dass wir eigentlich mit dem Exhibition Design, mit der Szenografie Momente unterschiedliche Ecken kreieren. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben viele transparente Gardinen aufgehängt und diese Gardinen ermöglichen, dass alle Objekte ihr Star-Moment haben, dass sie wie so Divas in der Ausstellung sein können, obwohl es auch oft Alltagsgegenstände sind, die man selber in der Küche hat oder im Kleiderschrank. Und so wird man dann auch durch die Ausstellung geführt, weil oft ein Problem bei Kuratoren, vor allem im Design, ist, dass man probiert, so viele Objekte wie möglich in dem Raum zu füllen, weil man halt auch so viel zu erzählen hat durch die Objekte. Und wir wollten dieses Mal sehr konzentriert eine Auswahl machen und mit dieser Auswahl Beispiele zeigen, was für Veränderungen es gibt. Und was wir zum Beispiel haben, das sind ein paar ikonische Objekte, wie zum Beispiel 128K Macintosh Apple Computer. Das ist das erste Computer, was man zu Hause verwenden konnte. Wir haben das Sony Walkman gerade neben unserem Apple Macintosh Computer. Und das Sony Walkman, das war in den 60er, 70er Jahre ein Moment, wo Menschen quasi ihr eigenes Kopfkino in der Tasche tragen konnten. Man konnte sich ja verbinden mit der Welt. Und das war ein riesen Turning Point, wie auch im Titel von der Ausstellung, für die Gesellschaft, für die Musikindustrie, für die Kultur, wo es unterschiedliche Momente gab und Musikgenres, die einfach geteilt werden konnten, auf so einer schnellen Art auch. Es war nicht mehr dieses Analoge mit einer Platte, sondern du bewegst dich mit der Musik, du gibst die Stimmung selber, den Takt von deinem Alltag. Dann haben wir auch Sachen wie Charles and Ray Eames' Study of a Glider Nose. Das war im Zweiten Weltkrieg, als es einen Materialmangel gab und es nicht mehr so viele Metalle gab. Und dann kam Charles and Ray Eames, die bekannt sind für Experimente. Und dort fingen sie an, auch mit unterschiedlichen Holzarten zu experimentieren und haben eine extrem dünne Holzplatte kreiert, die sie gebogen haben, die für Flugzeuge gedacht ist, für die vordere Nasenkuppel von einem Flugzeug.
Und es war ja auch die Regenbogenflagge dabei. Und die wird auch gezeigt bei Ihnen. Legendäres Zeichen für Queerness. Auch ein sehr politisches Zeichen, was auch verschiedene Formen angenommen hat im Laufe der Jahre, je nachdem, wie die Vielfalt sich auch erweitert hat. Auch die Wahrnehmung sexueller Identitäten hat sich ja nun seit der Erfindung dieser Regenbogenflagge auch verändert. Sie haben, wenn man so will, so eine Art Original. Gibt es ein Original der Regenbogenflagge?
Ja, wir zeigen eine Art Original. Also was wir oft machen ist, bei Objekten, viele Menschen möchten auch Sachen anfassen. Also haben wir auch Duplikate, die wir kaufen. Das ist jetzt ein wir nennen es Exhibition Copy, also es ist ein Duplikat. Aber in unserer Kollektion haben wir eins der ersten. Das allererste ist aber so groß, dass man das, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber das allererste haben wir auf jeden Fall nicht. Wir haben es in einem normalen Flaggenformat.
Und Sie haben jedenfalls also eins von damals. Welche Geschichte wird mit der Regenbogenflagge erzählt? Ich meine, gerade in New York, im East Village, Christopher Street, das war ja ein wichtiger Ort auch tatsächlich für eine Emanzipation jenseits der heterosexuellen Norm. Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Ja, dazu mal gab's die erste Parade basically und das fand statt in San Francisco. Und die Designer dahinter ist Gilbert Baker. Und Gilbert hat den Auftrag bekommen, diese Flagge zu kreieren und fand dazu mal, dass sie so bunt sein soll wie möglich und hat dann unterschiedliche Farben ausgewählt, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Und das war der Anfang, wo diese Flagge eigentlich the token, the icon, das Symbol wurde für die LGBTQ Community.
Und inzwischen ist es ja durchaus etwas sehr Politisches. Also die politische Bedeutung hat ja wieder zugenommen, auch mit den neuen politischen Verhältnissen, mit der Trump-Administration. Wir sehen ja, wie da durchaus auch aus dem Weißen Haus heraus viele Programme, was Diversity und was Queerness angeht, zurückgefahren werden von Regierungsseite, dass die Bedingungen sich wieder verschlechtern könnten. Welche Rolle spielt das für Sie als MoMA?
Ja, ich meine, das ist natürlich etwas, mit dem wir uns die ganze Zeit befassen, vor allem auch in der Kunst im MoMA. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo wir so viele Möglichkeiten nach außen geben wollen wie möglich. Auch die Flagge, jedes Jahr hängen wir die Flagge auf in der LGBTQ-Woche oder im Monat. Und ich glaube, es sind schwierige Zeiten für Amerika und deshalb wollten wir auch diese Flagge als Turning Point in dieser Ausstellung hinzufügen, um zu zeigen, hey, we see you. Und eigentlich auch für ein Museum ist es manchmal schwierig, ein Statement machen zu können. Und ich glaube, das ist so, Momente kann man sich dann nehmen, wo man auch diese Plattform kreiert und die Wichtigkeit darstellt.
Das heißt, Sie sehen das MoMA schon auch als ein Museum, das für Vielfalt steht, das vielleicht auch für so etwas wie gesellschaftlichen Fortschritt steht, für ein am Ende auch politisches Museum?
Ja, absolut. Das auf jeden Fall. Also das ist ja auch die Verantwortung. Ich meine, es ist New York City, es kommen so viele Menschen von überall auf der Welt und es ist wichtig, dass alle Menschen sich auch hier finden können und dass es nicht irgendwie für einen kleinen Teil der Gesellschaft dargestellt wird. Und ich glaube, das ist auch immer ein großes Ziel von allen Kuratoren hier in der Abteilung und im ganzen Museum auf jeden Fall.
Und das gilt auch für die aktuelle Ausstellung, Turning Point in Design, Period. Ist das auch politisch, wenn man will?
Design ist natürlich auch politisch. Also es zeigt unseren Alltag und unterschiedliche Wahrnehmungen und Behaviors. Also wir reden auch von Verhaltensmustern. Und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Policies. Wir haben auch die Refugee Flag und jetzt gerade in der Ausstellung, also die zwei Flaggen haben wir. Und
wie sieht die aus, die Refugee Flag?
Die Refugee Flag ist orange-schwarz. Und es ist ein Design, was eigentlich die Farben kommen von Rettungswesten, wenn man oft die Migration macht im Ozean, wo viele von diesen Menschen eine gelb-schwarze Rettungsweste haben. Und Yara Said, die ist die Designerin von dieser Flagge und musste diese schreckliche Überkreuzung machen und hatte eins dieser Westen an und ist selber Designerin und hat diesen Auftrag bekommen und hat dann diese Farben gewählt als Repräsentation für, ja, jetzt kommen mir gerade nur die englischen Wörter
sagen Sie es ruhig, auf Englisch.
Representation of the hardship.
Die Härte und die Schwierigkeit und was man dann auch dort aufopfert, um diesen Weg zu gehen.
Ganz genau, ja. Dankeschön.
Maya Ellackmann, ich habe den Eindruck, das ist eine Ausstellung, die gar nicht besser in diese Zeit passen könnte und die aber dennoch natürlich auch viele Designobjekte zeigt, die schon in den letzten Jahrzehnten Gesellschaft geprägt und verändert haben. Jetzt also im MoMA in New York und das bis zum Oktober. Ich danke Ihnen sehr, Kuratorin am MoMA, für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, danke.
So, und jetzt von den USA zurück nach Europa. Und das ist fast schon der Inbegriff des Europäischen Museums, der Louvre, das meistbesuchte Kunstmuseum der Welt, ist aber in großen Teilen marode. Darauf hat die Direktorin schon seit Tagen hingewiesen. Also das tut sie schon seit langer Zeit, aber seit Tagen ganz besonders. Vielleicht eine Art Vorbereitung für den Besuch des Präsidenten. Der kam heute und das nicht mit leeren Händen. Und vor welchem Kunstwerk zeigt er sich besonders gerne? Unsere Korrespondentin Christiane Kess war für uns dabei.
Emmanuel Macron steht vor der milde lächelnden Mona Lisa. Ihr unglaublicher Blick mache demütig, meint Frankreichs Präsident und verkündet dann ohne jede Bescheidenheit eine neue Renaissance des Louvre. Ein kolossales Kulturprojekt trotz Klammerkassen des Staates. Frankreich muss sparen und am Streit um den neuen Haushalt ist sogar die letzte Regierung zerbrochen. Macron aber setzt etwas dagegen.
On peut trouver un chemin.
Wir können einen Weg finden und wir können gerade in dieser Zeit einen Sinn für Innovation und Kühnheit haben und groß denken. Das hier präsentierte Projekt ist realistisch und finanziert. Das größte und meistbesuchte Museum der Welt wird an der Ostseite einen neuen Eingang bekommen. Bisher betritt man den Louvre unter der Glaspyramide, die der damalige Präsident François Mitterrand in den 80er Jahren bauen ließ. Ausgelegt war sie für 4 Millionen Besucher pro Jahr. Mittlerweile strömen mehr als doppelt so viele jährlich in das Museum. Macron bezeichnet den Andrang als Schatz. Der neue Eingang für die künftig angestrebten 12 Millionen Besucher werde groß und effizient sein, sagt Frankreichs Staatschef. Dafür wird ein internationaler Architektenwettbewerb organisiert. Bis spätestens 2031 will Macron seinen Plan umgesetzt haben. Er verspricht, die Gesamtkosten dieses neuen Eingangs werden aus den eigenen Mitteln des Museums finanziert, dem Ticketverkauf, dem Mäzenatentum und den Lizenzgebühren des Louvre in Abu Dhabi, ohne den Steuerzahler zu belasten. Emmanuel Macron hat dafür auch eine Idee seiner Kulturministerin Rachida Dati übernommen. Besucher, die nicht aus EU-Ländern kommen, sollen mehr für ihr Ticket bezahlen als die europäischen Touristen. Diese neue Regelung soll ab Januar 2026 greifen. Auch der Vorplatz vor dem neuen Eingangsbereich wird neu gestaltet und der Louvre damit offener Richtung Seine mit der Brücke Pont Neuf und der Insel Île de la Cité. Unter einem der Haupthöfe des ehemaligen Palastes, dem Cour Carré, sieht das Renaissance-Projekt neue Ausstellungsräume vor. Sie sollen mit denen unter der Pyramide verbunden werden. Diese neuen Säle werden es möglich machen, die Mona Lisa in einem besonderen Raum unterzubringen. Man wird ihn unabhängig vom restlichen Museum betreten, mit einem eigenen Zugangsticket und mit Ausstellungsbedingungen, Präsentationen und Erklärungen, die Mona Lisa verdient. An die 20.000 Besucher drängen sich jeden Tag an dem Gemälde vorbei, mühsam auf Abstand gehalten von den Museumsmitarbeitern. Manchen Touristen geht es nur um ein Selfie vor dem weltberühmten Ölgemälde von Leonardo da Vinci. Die Präsidentin des Louvre, Laurence Descartes, hatte zuvor Alarm geschlagen. Für sie muss der Louvre an allen Ecken restauriert werden. Vor dem Präsidenten und den geladenen Gästen wiederholt Descartes ihre Sorgen. Auch wenn der Louvre immer noch enthusiastisch macht, er ist veraltet. Das Gebäude leidet überall. Wir haben immer mehr Schäden, die uns dazu zwingen, Räume für die Besucher zu schließen und die den Museumsablauf stören. Unsere technische Ausrüstung, die durch das intensive Besucheraufkommen auf eine harte Probe gestellt wird, ist zu abgenutzt. Unser Gebäude ist auch nicht dem Klimawandel angepasst. All das soll sich mit der Renaissance des Louvre nun ändern. Die Kosten beliefen sich auf 700 bis 800 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren, heißt es aus dem Umfeld von Emmanuel Macron. Nur ein sehr kleiner Teil werde vom Staat finanziert. Macron betont bei seiner Rede vor der Mona Lisa, dass der Louvre als republikanische Institution noch stärker Wissen über die Kunst vermitteln muss. Künftig sollen deshalb doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie bisher in das Museum kommen. Und noch etwas ist Macron mit der Restaurierung und Umgestaltung des Louvre wichtig. In einer Zeit, in der Direktheit und brutale Reden auf viele Kommentatoren scheinbar eine hypnotische Wirkung haben, ist eine Botschaft Frankreichs an die Welt, dass wir Wert auf das Langfristige, die Kultur und die Kunst legen.
Der Präsident war also im Louvre, im meistbesuchten Kunstmuseum der Welt, um anzukündigen, dass es dort so einige Investitionen und Verbesserungen geben soll. Christiane Kess war für uns dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Er wurde 89 Jahre alt. Janson war Jahrgang 1935 und wuchs in Wiesbaden auf. Einem breiteren Publikum wurde er ab 1969 in der ARD-Fernsehserie Salto Mortale bekannt. Nur wenige Jahre später folgte die ZDF-Serie Der Bastian, sein größter Erfolg. In den 80er Jahren trat Janson regelmäßig in der Sesamstraße auf und begleitete so eine ganze Kindergeneration. Zuletzt hatte der Schauspieler immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einem Sturz im Sommer 2024 musste er einen Auftritt bei den Bad Hersfelder Festspielen absagen. Nach den Skandalen auf der jüngsten Documenta war beschlossen worden, dass die Kunstausstellung in Kassel einen wissenschaftlichen Beirat bekommen soll. Nun ist die Besetzung dieses Beirats bekannt geworden. Mitglieder sind unter anderem Tanja Cohen-Uzielli, Direktorin des Tel Aviv Museum of Art, und die Direktorin der Kunstsammlung NRW, Susanne Gensheimer. Mediane Lima aus Brasilien kommt eine feministische Stimme der lateinamerikanischen Kunst hinzu. Weitere Mitglieder des Documenta-Beirats sind der Philosoph Christoph Menke, Nicole Deitelhoff, Professorin für internationale Beziehungen, und der Suhrkamp-Redakteur Thomas Spau. Schon seit Herbst ist bekannt, dass die Verwertungsgesellschaft GEMA die Grundlage für ihre Geldausschüttungen an Musikschaffende reformieren will. Konkret soll die bisherige Unterscheidung zwischen meist klassischer E-Musik und oftmals als leichter angesehener U-Musik aufgelöst werden. Der Deutsche Komponistinnenverband bemängelt, dass die klassische Musik dadurch an den Rand gedrängt werden könnte. Es seien aber durchaus faire Bewertungskriterien denkbar, sagte Verbandschef Moritz Eggert im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist zum Beispiel schon was anderes, wenn etwas irgendwie als Theatermusik in den Kammerspielen München aufgeführt wird, als jetzt in einem Provinztheater oder sowas. Ja, das sind so kleine Unterschiede, die man vielleicht festmachen kann. Aber das ist ganz, ganz schwierig natürlich, ne? Weil das sich auch ständig ändert. Und ich denke mal, es könnte schon möglich sein, da ein gerechtes Abrechnungssystem für alle zu erschaffen, was trotzdem auch Kultur und Bildung vor allem, es geht ja auch hier um Bildung, es geht um Musik, die an Universitäten, an Hochschulen gelehrt wird, um das zu erhalten. Und das ist ja im Moment einfach wahnsinnig unter Beschuss.
Die Freunde der Bayreuther Festspiele haben 1 Million Euro gesammelt, um Einsparungen im Jubiläumsjahr 2026 auszugleichen. Aufgrund von Sparmaßnahmen hatte die Festspielleitung kürzlich angekündigt, dass etliche Inszenierungen gestrichen werden müssen. Die zweckgebundene Spende soll nun dazu dienen, einige der Streichungen rückgängig zu machen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Unter anderem wollen die Mäzene demnach den Tannhäuser in der Regie von Tobias Kratzer sehen und den Lohengrin mit Christian Thielemann am Dirigentenpult.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Deutschland braucht mehr Wohnungen. Das ist, glaube ich, Konsens. Vor allem bezahlbare Wohnungen. Platz gäbe es ja, etwa in den diversen Baulücken hierzulande, ob nun in großen oder in Kleinstädten. Und die besten Ideen für Baulücken sind heute ausgezeichnet worden. Ein Architekturwettbewerb der Wüstenrot-Stiftung, also von der Wüstenrot-Bausparkasse, die dazugehörige Stiftung. Und in der Jury war Judith Ottig von Architects for Future. Heute Abend wurden die Preise vergeben, gefeiert wird in Stuttgart. Schönen guten Abend. Viele Grüße nach Stuttgart.
Schönen guten Abend. Viele Grüße zurück.
Ich bin gespannt, wer diesen Preis bekommen hat. Das ist ja in verschiedenen Kategorien. Was ist für Sie der wichtigste Preis und der wichtigste Preisträger?
Ich würde tatsächlich sagen, mich hat sehr inspiriert die Altstadtrevitalisierung von Hohenems. Das ist ein kleiner Ort in Österreich, der tatsächlich über Jahre und in einem ganz interdisziplinären Team es geschafft hat, die Altstadt wiederzubeleben. Die war von Leerstand betroffen, die war eigentlich nicht mehr attraktiv. Und die haben es geschafft, über ganz viel persönliche Ansprache und ganz viel Beteiligung von Menschen vor Ort wieder eigentümergeführte Geschäfte dort hineinzubringen und die Hohenemser zu überzeugen, dort vor Ort selber zu investieren. Und sie haben vor allen Dingen, glaube ich, die richtige Geschichte erzählt, nämlich, dass diese kleinteilige und fast schon ländliche oder kleinstädtische Struktur eben Qualitäten hat, die es sonst nicht so gibt.
Wie genau ist das gelungen?
Ich glaube, vor allen Dingen Überzeugungstätern, die dann irgendwann ins Risiko gegangen sind und investiert haben. Und dann hat sich die Stadt getraut, mitzumachen und zu diesem Team beizusteuern, auch Workshops abzuhalten und diesem ganzen Prozess einen Ort zu geben mit einem Café. sodass das schrittweise umgesetzt werden konnte, dass quasi sowohl saniert wurde, als auch nachverdichtet wurde, als auch an einzelnen Stellen neue Gebäude in dieser kleinen, verwinkelten Altstadt ergänzt wurden. Und die Stadt hat quasi den Teil übernommen, den öffentlichen Raum attraktiv zu gestalten und hat dann sehr genau kuratiert, wer kommt da denn rein, wer steht sich nicht auf den Füßen, sodass das auch wirtschaftlichen Erfolg werden kann.
Und da ging es auch um Wohnraum? Das ist ja das, worum es auch bei diesem Preis
geht. Es ging auch um
geht.
Wohnraum.
Ja, in der Innenstadt.
Es ging auch um
ist
Wohnraum
ja nicht selbstverständlich.
Ne? Genau, es ging aber darum, eben die Nutzungen zu mischen. Und in der Erdgeschosszone in einer Innenstadt, da gehört tatsächlich auch meiner Meinung nach und auch nach vielen Fachmeinungen kein Wohnraum hin. Da gehört eine Ladennutzung oder eine öffentliche Nutzung hin. Und was in den Geschossen darüber passiert, innerstädtisch oder in Hinterhöfen, das kann natürlich Wohnraum sein. Und dafür gibt es auch ein ganz riesig großes Potenzial, dort auch individuelle Wohnungsgrundrisse zu schaffen.
Kann man das denn verallgemeinern, was da in dem nicht allzu großen Ort Hohenems in Österreich passiert ist und auch anwenden auf größere Städte?
Ich würde gar nicht sagen, dass man es auf größere Städte anwenden muss, weil die Misere, die wir gerade haben, ist ein Verteilungsproblem. Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wohnraum, sondern wir haben an den Stellen, wo Wohnraum sehr viel nachgefragt wird, zu wenig Wohnraum. Und wenn wir es schaffen, Wohnraum und Lebensqualität an den Orten zu schaffen, wo sie im Moment nicht da sind und nicht attraktiv sind, dann nehmen wir den Druck von diesen Boomzentren ein Stück weit weg und von diesen Metropolregionen. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall super relevant und nachahmenswert, um den Druck rauszunehmen aus den überlaufenden Metropolregionen.
Ich schaue hier trotzdem mal die Liste der verschiedenen Preise so an. Das ist eine lange Liste, verschiedene Preise in verschiedenen Kategorien. Und ich sehe da, ich sage jetzt mal als überzeugter Großstädter, zum Glück auch ein paar große Städte. Basel zum Beispiel, Salzburg, München ist dabei, Berlin ist auch dabei. Was ist dort so besonders?
Also in Basel hat ja das Felix-Platter-Spital eine Auszeichnung bekommen. Und ich würde sagen, was die dort geschafft haben, ist zu zeigen, dass ein Gebäude, was irgendwann in Leerstand fällt, nicht abgerissen werden muss, sondern mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen eben in eine Umnutzung kommen kann, also andere Nutzungen aufnehmen kann, als eben vorher mal ursprünglich geplant. Und die haben dort, also es gab eine Neugründung von einer Genossenschaft, die dann, ich würde sagen, die Gründer hatten Mut oder wenn man es böse sagen würde, vielleicht waren sie auch ein bisschen verrückt, sich da ohne irgendeine Grundlage hineinzustützen in dieses Projekt und zu sagen, also dieses ehemalige Krankenhaus, was auch unter Denkmalschutz stand, das hat ganz viel Potenzial, von der Kita über Wohnen, über soziale Angebote und Café und so weiter, alles Mögliche an Nutzungen aufzunehmen und in der Qualität und in der Dichte und in der Nahbarkeit und in der Nachbarschaft zu haben, wie sonst eigentlich nur unter sehr großem Planungsaufwand im Neubau zu schaffen ist. Denn das ist ganz oft so, der Bestand macht einem als Planerin Geschenke. Solche Räume findet man vor, aber man kann sie recht schlecht unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, die wir haben, neu erfinden und auch umsetzen.
Und auch energetisch wird es manchmal schwierig, gerade beim Umbau.
Genau, also dort ist es so, dass sie die Fassade unter Denkmalschutz hatten. Das heißt, sie mussten dann quasi sich überlegen, wie sie mit einer zusätzlichen thermischen Hülle diese Schwachstelle, sage ich mal, entschärfen konnten. Und haben da eben aus Denkmalschutzgründen ganz homöopathisch und mit ganz, ganz sorgfältigen Eingriffen in den Bestand arbeiten müssen und da eine ganz überzeugende Lösung gefunden.
Judith Ossig, das sind natürlich alles so Vorzeigeprojekte, die klingen gut und können auch vielleicht inspirierend sein, auch für weitere Projekte. Aber die Wohnrealität, und es geht ja hier tatsächlich darum, um Wohnraum zu schaffen, Lücken füllen, Wohnraum schaffen, ist das Ganze ja beschrieben. Die Wohnrealität ist ja prekär in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Ja. Wir hören, dass immer mehr Menschen immer mehr für ihre Miete zum Beispiel ausgeben müssen, für Wohnkosten ausgeben müssen. Das ist ein Massenphänomen. Millionen von Menschen gehen wirklich an das Limit. Inwieweit kann so ein Wettbewerb zumindest ein bisschen wirklich dazu beitragen, die Wohnrealität, den Alltag besser zu machen?
Also sehr viele von den Projekten, die hier eine Auszeichnung bekommen haben, schaffen auch günstigen Wohnraum. Und ich würde sagen, das größte Märchen, was wir uns gerade gegenseitig erzählen, ist, dass uns Neubau retten wird, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist bei den aktuellen Baugestehungskosten nicht mehr der Fall. Und deswegen müssen wir uns gezwungenermaßen dem Bestand zuwenden und dem zuwenden, was einfach schon da ist. Und da gibt es ja, wir haben lange diskutiert, was sind eigentlich alles Lücken? Das sind nicht nur Baulücken, das sind nicht nur mögliche Aufstockungen, die noch nicht gemacht wurden. Das sind nicht nur Überbauungen über jetzigen Supermärkten oder über jetzigen Parkplätzen oder Nachverdichtungen, wo im Hof noch irgendwie Platz ist, sondern das sind auch Leerstände, die es sicherlich in jeder Stadt gibt. Die gibt es sichtbar. Galeria Kaufhof ist in sehr vielen Gemeinden gerade ein Beispiel und die gibt es auch unsichtbar, wenn nämlich beispielsweise Kinder irgendwann ausziehen und dann bestimmte einfach Teile von Wohnungen untergenutzt werden oder nicht mehr so genutzt werden wie vorher. Und all das ist eigentlich ein Riesenpotenzial, über das wir im Moment noch kaum reden.
Es geht ja auch um die Frage der Finanzierung. Also die Wüstenrot-Stiftung gehört natürlich zur Wüstenrot-Bausparkasse, eine der größten Baufinanzierer in Deutschland, die natürlich erst einmal vor allem Eigentümer erst einmal ansprechen, ist ja offensichtlich. Ja. Die Frage ist tatsächlich, ob sich so eine Bank wie die Wüstenrot-Bausparkasse tatsächlich, oder ein Baufinanzierer besser gesagt, sich mit so einem Preis schmückt oder auch wirklich etwas tut.
Wir haben darüber als Architects for Future auch lange diskutiert, ob wir Teil von dieser Jurierung sein wollen und haben dann gesagt, es ist aber wichtig, diese Perspektive mit einzubringen aus der Klimabewegung hinein und auch aus einer, sagen wir, jüngeren Perspektive hinein in diese Fragestellung, Wohnraum schaffen, wie eigentlich zu der jetzigen Zeit, in der wir nun gerade leben. Und da würde ich sagen, wird gerade, und das finde ich beeindruckend, hier relativ viel Aufwand betrieben, zum einen zu schauen, steckt tatsächlich im Moment die Qualität und die Vorbildhaftigkeit. Also unter anderem beteiligt war auch die Bundesstiftung Baukultur, die sich ja schon seit langer Zeit mit Umbaukultur beschäftigt. Und dann auch zu vermitteln, was sind denn diese Qualitäten und was sind auch die Bedingungen, die dann zum Erfolg geführt haben in der Umsetzung, in der Finanzierung, in den Verbündeten, die es brauchte vor Ort, um tatsächlich Projekte umzusetzen, die Wohnraum schaffen in vorhandenen Lücken. Und da gibt es jetzt beispielsweise eine Wanderausstellung, die wurde heute eröffnet und die geht jetzt das nächste Jahr rum. Und da denke ich mir, das ist ein Wert, weil ich feststelle aus meinem politischen Engagement heraus, was jetzt schon 5 Jahre währt, dass es im Bereich Bauwende, im Gegensatz zur Verkehrswende und im Gegensatz zur Energiewende tatsächlich nicht nur Umsetzungslücken gibt, sondern auch noch Wissenslücken. Und da würde ich sagen, an der Stelle leistet dieser Gestaltungspreis und dieser Prozess tatsächlich einen Beitrag, mehr gute Beispiele und mehr nachahmenswerte Geschichten in die Welt zu setzen und Vorbilder in die Welt zu setzen. Einfach, also weil ich wirklich festgestellt habe, in so vielen Diskussionen mit kommunalen VertreterInnen gibt es ganz viel Skepsis, das geht bei uns nicht und wir brauchen erstmal einen großen Anker und wir brauchen erstmal einen großen Projektentwickler und es gibt wirklich, wirklich einfach viele, viele Vorbehalte und viele Stoppstellen in den Köpfen. Und wenn ich mir anschaue, dass hier mit dieser Ausstellung und mit der Prämierung jetzt tatsächlich Beispielprojekte eine Öffentlichkeit bekommen, die in einigen Aspekten wirklich nachahmenswert sind, dann halte ich das erstmal für sinnvoll und im Sinne der Bauwende.
Vielleicht hilft es ja auch bei der Baufinanzierung ein kleines bisschen, wenn zumindest so ein Name wie Wüstenrot dahinter steckt, auch wenn es in diesem Fall die Wüstenrot-Stiftung ist, die den Gestaltungspreis ausgerufen hat. Lücken füllen, Wohnraum schaffen. Heute Abend war Preisverleihung und Judith Ortig von Architects for Future war in der Jury. Vielen Dank für das Gespräch. Und hoffen wir, dass von dem, was da prämiert wurde, zumindest eine gewisse Inspiration auch weitergegeben werden kann an Lückenfüllungen, nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Städten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ebenso, vielen Dank.
So, und jetzt gehen wir in eines der kleinsten Stadttheater der Republik, nämlich ins schöne Naumburg an der Saale. Es hat nur eine Handvoll festangestellter Schauspieler. Mit einem von ihnen streitet sie sich inzwischen nun schon seit 3 Jahren. Er sagt, es gehe um sein gewerkschaftliches Engagement, aber es könnte auch noch einen anderen Grund geben. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach über den Fall, der immer mehr Gerichte beschäftigt.
Akten sortieren, Schriftsätze für Gerichtsverhandlungen vorbereiten, Nachweise fürs Jobcenter liefern. So sieht seit 2 Jahren das Leben von Antonio Gerolamo Fancellu aus. Zweimal hat der Theaterschauspieler schon gegen die Stadt Naumburg gewonnen. Vor dem Bühnenschiedsgericht Chemnitz und vor dem Bühnenoberschiedsgericht Frankfurt am Main. Nun geht es in die dritte Instanz, vors Arbeitsgericht Köln.
Der Hauptgrund, warum wir jetzt ins dritte Jahr gehen, ist, weil die Gegenpartei diese gerichtlichen Entscheidungen nicht akzeptieren will. Und die zweite Instanz wurde 7-mal verschoben. Und da haben wir ein gutes Jahr verloren.
Gerne hätte man gewusst, was die Stadt dazu sagt, aber auf Deutschlandradio-Anfrage heißt es aus Naumburg, man äußere sich nicht zu schwebenden Verfahren. Rückblick, Herbst 2022. Schauspieler Fancello hat bereits 5 Spielzeiten am Stadttheater Naumburg hinter sich. Ein Ensemble bestehend aus 4 Schauspielern. Zuletzt hatte Fancello die Figur des Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung gespielt. Von seinem Chef ausgebeutet wird Gregor Samsa in dem Stück in Naumburg schließlich fristlos entlassen. Der Schauspieler Fancello sagt, die Aufführung der Verwandlung, das sei irgendwie auch seine persönliche Geschichte. Denn wenig später wird Fancello tatsächlich entlassen. Er begründet das mit seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit. Fancello hat in Naumburg 2022 eine Lokalgewerkschaft der Bühnenangehörigen gegründet. Damit fingen die Probleme an, sagt Fancello. Intendant Stefan Neugebauer hat es Ende Dezember 2022 im Interview mit Deutschlandfunk Kultur so formuliert.
Wenn man sich öffentlich vor der Vorstellung, ich sage mal, hinstellt und das Haus diskreditiert, wird der Betriebsräten für mein Gefühl sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Auch hier hätte man gerne gewusst, wie Intendant Neugebauer inzwischen zum mehrjährigen Rechtsstreit steht. Aber auch er will sich auf Deutschlandradio-Anfrage nicht äußern. Die fristlose Kündigung des Schauspielers Fancello vor 2,5 Jahren ging für die Stadt nach hinten los, weil sie schon aus formalen Gründen anfechtbar war, so Fancellos damaliger Rechtsanwalt David Ingenkamp kurz nach dem Sieg in erster Instanz.
Und darüber hinaus hat der Vorsitzende bzw. Obmann, so nennt man ihn ja beim Schiedsgericht, auch nochmal ausgeführt, dass ihn auch die Kündigungsgründe nicht überzeugt haben. Also ich gehe immer noch davon aus, dass auch wenn alles formal richtig gelaufen wäre, die Kündigung nicht durchgegangen wäre.
Und die fehlenden inhaltlichen Kündigungsgründe hat dann in zweiter Instanz auch das Bühnenoberschiedsgericht in Frankfurt am Main bestätigt. Fancello sagt, nun wird es noch komplizierter und vergleicht seinen Rechtsstreit mit einer Fernsehserie.
Es gibt ein Hauptverfahren, so eine Serie, die schon in der dritten Staffel ist. Die erste Staffel war Chemnitz, die zweite Staffel Frankfurt am Main und die dritte Staffel ist jetzt Köln. Und aus dieser Serie wird jetzt ein sogenannten Spin-off herausgeschnitten.
Das Spin-off ist eine neue Klage von Fancello gegen das Theater Naumburg, weil sein Arbeitsvertrag im Zuge des Rechtsstreits aus künstlerischen Gründen nicht verlängert wurde. Fancello fühlt sich aufgrund seiner Herkunft diskriminiert und verweist aufs verschriftliche Kündigungsprotokoll.
Da steht, dass ich für das neue Theater, weil jetzt wird Naumburg ein neues Theater bekommen, sich für das neue Theater kein Schauspieler mehr mit südländischem Stil wünscht.
Antonio Gerolamo Fancello lebt derzeit von Sozialhilfe, kümmert sich um seine Kinder und findet von Zeit zu Zeit kleinere Theaterengagements, zum Beispiel als Hauptdarsteller des Figaro im Hamsterrad im Gerhard-Hauptmann-Theater in Zittau. Die Ironie im Fall Fancello, die Stadt Naumburg hat ihn gefeuert, der dazugehörige Landkreis hat den Italiener dann für einen Imagefilm angeheuert. Die Weinbauregion im Süden Sachsen-Anhalts wird auch als Toskana des Nordens bezeichnet.
Ciao Mama, also hier ist es richtig schön. Die Menschen sind toll, nett, freundlich und der Wein.
Auf Anfrage heißt es vom Burgenlandkreis, man war und ist der Meinung, Herr Fancello sei die beste Besetzung für diese Rolle gewesen. Und nun? Antonio Gerolamo Fancello bereitet sich auf seine Gerichtstermine in Köln und Chemnitz vor. Er geht davon aus, dass das Staffelfinale möglicherweise erst in 2 Jahren vor dem Bundesarbeitsgericht endet. Aber Schauspieler Fancello will sich seinen Weg zurück an Stadttheater Naumburg in jedem Fall vor Gericht erkämpfen.
Wenn ich jetzt aufgebe und unser Streit nicht ausdiskutiert bleibt, was haben wir erreicht? Nichts.
Ein Schauspieler im Streit mit einem kleinen Stadttheater in Naumburg. Niklas Ottersbach hat für uns berichtet. Und aus den Feuilletons vom 29. Januar, Gregor Sander.
Die Wahrnehmung der Frauen beschäftigt die Feuilletons vom Mittwoch und das nicht nur in der Gegenwart, denn in der Taz behauptet Verena Harzer, es gibt sie, die Geschichten von exzentrischen, freiheitlichen oder Transfrauen im Mittelalter, wenn man sie nur sucht. Fündig wurde die Taz-Autorin in der British Library London, wo gerade die Ausstellung Medieval Women in Their Own Worlds zu sehen ist. Neben einem diktierten Brief der berühmten Analphabetin Jeanne d'Arc sind auch Arbeiten weniger bekannter Zeitgenossinnen zu sehen. Zum Beispiel von der im 14. Jahrhundert in Italien geborenen und in Frankreich aufgewachsenen Christine de Pisan. Sie war die erste Autorin in Europa, die von ihrer schriftstellerischen Tätigkeit leben konnte, und eine Feministin der ersten Stunde. In ihrem bekanntesten Werk, Das Buch von der Stadt der Frauen, entwirft Pisan eine allegorische Stadt, die von Frauen aus der Geschichte und Mythologie bewohnt wird. Für die Kritikerin ist schon dieses Buch eine Feier weiblicher Errungenschaften und in diesem Sinne zitiert sie die Kuratorin der Ausstellung, Eleanor Jackson. Frauengeschichten sind viel schwieriger zu finden, aber sie sind da, wenn man sie sucht. Heute ist das selbstverständlich einfacher und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass sich nun ein Rockmusiker dem Thema des sexuellen Missbrauchs im Backstage-Bereich literarisch widmet. Inspiriert wurde der Roman Fun offensichtlich von den Vergewaltigungsvorwürfen mehrerer Frauen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Geschrieben hat ihn Bela B., immerhin Schlagzeuger der Ärzte. Doch der bringt den Kritiker Joachim Henschel von der Süddeutschen Zeitung in Erklärungsnöte, der ratlos fragt: Soll diese Rede, diese gekonnt formulierte Feier altertümlichster Subversions- und Katharsis-Ideen eine Parodie sein? Der Farbschatten eines Sittenbilds, in dem sich die chauvinistischen Systempfleger selbst entlarven? Auch der Kollege vom Berliner Tagesspiegel, Gerrit Bartels, ist von dieser männlichen Sicht der Dinge wenig angetan. Es wirkt eher etwas wackelig und schräg, dass Bela B. sich zum einen inspirieren lässt von dem, was die Republik 2023 in Aufregung versetzte, und er zum anderen den mutmaßlich inzwischen geläuterten Feministen gibt, den Aufklärer, der das eine Mädchen im Prolog sich verweigern lässt. Während beide Kritiker von der Lektüre des Romans also eher abraten, wird in der Tageszeitung Die Welt der Spieß zum Thema Gewalt einfach umgedreht. Wir haben ein großes Problem damit zu akzeptieren, sagt hier die deutsch-französische Regisseurin Mareike Engelhardt, dass Frauen genauso gewalttätig sein können wie Männer. Engelhardt hat mit Rabia, Der verlorene Traum, einen Spielfilm über IS-Kämpferinnen gedreht, der nun im Kino zu sehen ist. Dafür hat sie mit Frauen geredet, die freiwillig nach Syrien gingen, um für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen. Denn dass die alle dort nur einen bärtigen Märchenprinzen heiraten wollten, um sich dann um die Kinder zu kümmern, ist für die Regisseurin ein Klischee. Das ist ein wichtiger Punkt, der häufig untergeht. Gewalt ist nicht geschlechterspezifisch. Wir haben ein großes Problem damit, zu akzeptieren, dass Frauen genauso gewalttätig sein können wie Männer, wenn die Umstände es ihnen erlauben. Auch Frauen sind Täterinnen. Auf die ungläubige Nachfrage von Hans-Georg Rodeck: Dieses Anwenden der Scharia-Justiz, wird das wirklich von Frauen besorgt oder stehen dahinter die Männer? Antwortet Engelhardt in der Welt bestimmt: Es sind ganz klar die Frauen. Eine Erklärung, warum bisher so wenig über Hände abhackende Frauen berichtet wurde, hat die Regisseurin auch noch. Es stört das Bild der Frau. Wir haben es mit MeToo endlich geschafft, sie als Opfer zu etablieren, aber der Schritt zur Täterin widerspricht den gängigen Geschlechterklischees und der Mutteridealisierung.
Gringo Sander aus den Feuilletons vom 29. Januar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Und Sie können uns hören jede Nacht im Radio und immer als Podcast.